Sie haben es angeschaltet.
Ja, jetzt habe ich es angeschaltet. Ja.
Eben, und so gibt es ja von Paderaner dann auch im Ganzen drei Bände mit Gebeten, die man da sich heraussuchen kann, wo er die Texte aufnimmt. Und in der Einführung erinnert dann auch Karl Lehmann daran, dass die Bibliografie von Karl Rahner mit dem Aufsatz des 20-jährigen Karl Rahner beginnt, warum uns Beten Not tut. Das ist die Nummer 1 seiner Bibliografie. Also auch das nochmal, dass das dorthin gehört. Dann kam ja das Buch aus Die Worte ins Schweigen, das war eines seiner frühesten Buchveröffentlichungen, schmales, das waren Aufsätze, die so ansatz zwei Seiten waren, die in der Regel im Klerusblatt von Innsbruck geschrieben hat. Und die wurden dann eben in einem Büchlein zusammengefasst, Worte ins Schweigen. Und dann hat er ja hier dann, es gibt dann eine Betrachtung zur Passionsandacht, die erstmal unter dem Familiennamen der Mutter, Trescher, erschienen ist. Und dann gab es ja dann hier in St. Michael, die berühmten Predigten von ihm, 47, Not und Segen des Gebets. Bis heute noch ein Buch, das ich jedem nur empfehlen kann, der also überhaupt, also dem am Beten liegt oder wo er auch Probleme, und wer hat die dann nicht, wenn er das versucht zu tun, wo er das nachfinden kann. Das gab es noch als Taschenbuch, also immer wieder Not und Segen des Gebets, wo er das eigens behandelt und aufnimmt nochmal. Das war ihm also ganz wichtig, und noch wichtiger die nicht zu lesenden Gebete dann. Auf die Frage in einem Rundfunkgespräch, beten Sie, hat er geantwortet, ich möchte vorsichtig sagen, ich hoffe, dass ich bete. Sehen Sie, wenn ich in meinem Leben immer wieder in großen und in kleinen Stunden eigentlich merke, wie ich an das unsagbare, heilige, liebende Geheimnis grenze, das wir Gott nennen, und wenn ich mich dem stelle, auf dieses Geheimnis mich vertrauend, hoffend und liebend einlasse, ne, zählt auch wieder die drei Tugenden auf, ne, wenn ich dieses Geheimnis annehme, dann bete ich und ich hoffe, dass ich das tue. Und so beginnt dann auch also die Sammlung der Gebete mit dem Text, inmitten der nahen Unbegreiflichkeit Gottes zu wohnen, von Gott selbst so geliebt zu werden, dass ich die erste und letzte Gabe, die Unendlichkeit und Unbegreiflichkeit selber ist, das ist erschreckend und selig zumal, aber wir haben keine Wahl, Gott ist mit uns. So spricht er das also an und sagt, also dieser konkrete Vollzug. Und wenn wir das jetzt im Alltag zu leben haben, dann macht es dessen Ungesüßtheit aus. Erinnern Sie sich noch das Wort vom ungesüßten Alltag, ne? Wie das damals fiel dann, dass er hier sagt, dass in der Regel nicht er die tiefen Entscheidungen bringt. Im Alltag sollen wir Menschen sein, die biblisch gesprochen in der Nacht als Knechte auf die Stunde des Kommens des Herrn wachend warten. Und dies durch die gelebten Alltagstugenden. Die Weltlichkeit solchen Lebens versteht man indes nur recht, wenn man die Fraglosigkeit mithört, mit der Rahner beiläufig dann anfügt, zu diesem Alltag gehört zwar gewiss auch ein alltäglich ausdrücklich religiöses Leben. Also dass das zugleich nochmal eine Struktur braucht, dass man Zeiten haben soll, wie das ist, wo bringe ich mein Morgengebet unter, mein Abendgebet, wie ist mit Tischgebeten oder sonst wie, dass ich da eine Disziplin haben muss, das ist für ihn selbstverständlich. Ne? Ich spreche da nochmal anderen. Also mit dieser Alltäglichkeit und Gewöhnlichkeit, gelebter Treue zur Tradition, so haben wir ja begonnen. Und wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann kann man sagen, dass es Karl Rahner um eine Mystik der Praxis und einer Praxis der Einheit von Gottes und Menschenliebe geht eigentlich in diesem Zusammenhang. Und damit rückt dann die Nächstenliebe aus ihrer Stellung zu einer partikulären Forderung nach einer abgegrenzten Leistung in die Position des totalen Lebensvollzugs ein, so schreibt er. Also Gebet und Nächstenliebe gehören ganz eng zusammen, weswegen es sich dann auch in der Regel ergibt, dass wenn man es an der Nächstenliebe fehlen lässt, man nicht richtig beten kann. dass das dann nochmal Trockenheit und so etwas bringt. Es gibt zwei Gründe, es gibt auch einen anderen Grund, das hatten wir schon mal angesprochen, warum das sein kann, weil ein Gott auf eine neue Stufe heben will, wo es nochmal schwieriger wird in die Wort- und Weiselosigkeit hinein oder so. Aber es kann auch einfach Zeichen an mangelnder Nächstenliebe sein, sodass das dann fehlen würde.
Und dass die Moderne einfach die Worte aushöhlt und dadurch sie auch nicht so mehr ankommen.
Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Überhaupt, also
die Moderne zeichnet sich ja aus dem Wortbruch.
Ja.
Ganz generell.
Umgekehrt gibt es ja also so die klassischen Gebetbücher. Ich finde schon, dass das in dem neuen Gotteslob im Film also schon besser ist, als es in den Vorjahren war. Oft sind dann auch so steile Gebete drin von irgendwelchen Heiligen, wo man sich dann vorkommt wie der David, dem wollen sie auch erst die Rüstung da vom Saul anziehen gegen den Goliath, nicht? Wo er sagt, was mache ich mit dieser Rüstung von dem Saul? Nicht? Ich nehme lieber meine Schleuder da und zwei Kieselsteine und das ist also besser, nicht, als was anderes. So meinen die Leute, müssten dann diese Gebete von diesen Heiligen da sprechen, während im Ernst kann man kaum eins dieser Gebete wirklich sprechen, wenn man sagt, wer bin ich denn? Nicht? Was da also verlangt wird, gib hin, nimm hin meine ganze Freiheit oder so, also beim Ignatius oder so. Nicht? Wer kann denn das von uns? Nicht? Der Pegi, der Charles Pegi hat, wie war das, 14 Monate, glaube ich, 14 Monate lang nicht das Vaterunser beten können, weil er sagt, er kann nicht bitten, dein Wille geschehe, ihm gefiel das nicht, was da so in Frankreich lief, und außerdem konnte er nicht verzeihen, diesen Sozialisten. Der mal erstmal ganz kirchenfremd, weil er sagt, die Kirche kümmert sich nicht um die armen Leute. Und dann hat er gedacht, jetzt als Sozialist und Kommunist wird das gehen. Und stellte fest, dass die Sozialisten da dran kamen, die kümmern sich auch nicht um die kleinen Leute. Dann hat das also mit beiden verdorben, nicht? Und saß dann da und sagte und konnte den noch nicht verzeihen. Dann hat seinem Freund geschrieben, dann sagte er, also stell dir mal vor, ich habe eben jetzt tatsächlich die letzten 14 Monate einfach das Vaterunser nicht mehr beten können. Ich habe nicht beten können, dein Wille geschehe, weil so wie das hier bei uns zugeht, da kann ich überhaupt nicht damit einverstanden sein. Und zweitens kann ich nicht sagen, vergib mir meine Schuld, wie ich vergeben habe, denn ich kann noch nicht vergeben. Ich bin noch so voller Wut und Verletztheit und das gehört sich nicht. Ich darf da überhaupt noch nicht vergeben, hat er so gemeint, nicht? Da blieb ihm nur noch übrig, zu Maria zu beten, das Vater, das gegrüßteste Maria. Er sagt, mit der Mutter kann man immer noch reden, das geht dann. Ne? Aber nicht mehr mit den anderen. Und dann wurde ja der kleine Sohn, hat eine schwere Typhuskrankheit dann bekommen und lag da auf dem Tod da. Und die Kinder waren nicht getauft, weil nämlich seine Frau, als sie geheiratet haben, waren die beide noch also da eher atheistisch, also eher so auf seine christliche Form. Aber die Frau, die Schwester seines besten Freundes, die war eben Atheistin. Und dann hatten sie drei Kinder gesagt, also sie will nicht getauft werden, die Kinder dürfen auch nicht getauft werden. Und sagte er, die Kinder sind tatsächlich mehr die Kinder meiner Frau als meine, denn der Mann ist eben halt bloß der Mann, nicht? Sondern die Frau ist eben die Frau. Also hat er gesagt, ja, dann kann ich die natürlich auch nicht taufen jetzt. Und das zu einer Zeit, wo man noch glaubte, wenn die ungetauft sterben, kommen die in die Hölle, Ratzeputz. Das muss man sich mal überlegen. Aber wo gesagt hat, ich muss hier respektieren, das Gewissen meiner Frau, die hat in erster Linie die Kinder, anders ging das nicht. Ich und meine Geschwister, wir sind alle zweimal getauft worden, weil die Mutter hat uns schon gleich nach der Geburt getauft, weil sie sagt, wer weiß, sicher ist sicher. Hat es erstmal noch niemand gesagt, weil man damals eben auch noch so meinte, wer weiß, was da alles passieren könnte. Aber hier, der hat die auch nicht heimlich getauft, sondern die gesagt, nein, wenn die Mutter gesagt hat, sie will es nicht, macht es nicht. Nach seinem Tod, der ist ja gefallen, dann am Tag vor der Somme-Schlacht schon noch, also ganz am Anfang. Deswegen hätte der gefeiert werden müssen im letzten Jahr, 1974, wo wir ja die 100 Jahre, also Erster Weltkrieg gefeiert haben. Nach seinem Tod hat die Frau sich dann irgendwann taufen lassen und die Kinder auch. Dann ist das losgekommen. Aber bis dorthin, stellen Sie sich vor, dann ist also dieses Kind jetzt da auf den Tod krank, sagt, was soll ich machen? Da ist er zu Fuß nach Chartres gelaufen. Er sagt, es ist unglaublich, also diese vielen Kilometer da. Er sagt, ich bin angekommen, ich war überhaupt nicht mehr da. Ne? Hat er seinem Freund geschrieben und hat da bei der Mutter Gottes, auf diese seine Pilgerfahrten gehen ja bis heute diese europäische Pilgerfahrt der europäischen Studenten nach Chartres von Paris aus. Zurück, dass die Leute also machen von überall her und dann werden so Gruppen gebildet und laufen also drei Tage dann durch die Bourse da eben von Paris aus, auch von anderen Punkten her nach Chartres und dann ist dann eine Messe mit dem Bischof oder so. Ne? Also da hat er einfach gesagt, das muss ihm irgendwie gehen. Ne? Also dass er tatsächlich gesagt hat, dass Gott wird schon irgendwie wissen. Ne? Und hat das dann versucht. Also dass das damit hineingehört, dass das hier genommen wird, also diese Echtheit dieses Vollzuges, dass das hier zunächst mal besteht, dieses Zeugnis. Und dann sagt eben Rainer, außerdem sagt er, ist ganz wichtig, neue Form, das Zeugnis zu geben, erstmal unter den Menschen überhaupt, so wie die Delbrel gesagt hat, also Gott trägt man nicht im Köfferchen durch die Gegend, sondern den muss man also verkünden. Und Rainer hat dann extra angesprochen, wir brauchen ein neues Zeugnis unter den Christen. Weil das ist ja so gut, auch bis in die Klöster hinein, in den Orden, hat es das ja kaum noch gegeben, wirklich ja so religiösen Austausch untereinander. Natürlich hat da irgendwann immer mal der Abt eine Predigt gehalten oder der Beichtvater, der Spiritual oder so für die Leute. Aber dass man untereinander geredet hat, wie das eigentlich jetzt in den neuen Bewegungen erst dann wieder kommt, mit dem Zeugnis geben und davon sprechen oder so, das fehlt und das hat er schon angesprochen. Er hat gesagt, wir brauchen lebensnotwendig ein Zeugnis unter Christen selber. Er sagt, auch hinsichtlich des Gebetes. Es wird auch in Zukunft wohl verschiedene Stile solcher bekennenden Interkommunikation geben. Der eine wird bekenntnisfreudiger sein als der andere. Aber im Ganzen müsste doch heute in der Kirche eine solche unbefangene Bekenntnisfreudigkeit bei den Christen untereinander wachsen. Also erstmal zwischen den Konfessionen, aber auch innerhalb derselben Konfession. Überdies gibt es auch noch ganz andere, auch vernachlässigte Möglichkeiten, sagt er, der Interkommunion. Sagt er, betet eigentlich ein aufgeklärter Intellektueller, der sich doch für einen Christen hält, wirklich für seinen Bruder? Hat er bei Priestern geredet, bei einer der Kirchentagungen, und hat gesagt, wann hat denn jemand von uns eigentlich das letzte Mal jemanden um sein Gebet gebeten? Ganz früher war das so ein üblicher Briefschluss oft unter Mönchen und Nonnen zu schreiben, Oremus in pro invicem, lasst uns beten füreinander. Das war so eine übliche Schlussformel, die es so gab. Aber das ist alles dann irgendwie so aus der Mode gekommen, in der Sprachlosigkeit, auch innerhalb der Orden.
Bei uns ist es normal.
Wie?
Bei uns ist es normal. Also, beten wir füreinander, beten wir für mich.
Eben, nicht? Und das müsste eigentlich sein, dass man wirklich eben sowas formuliert und sagt, das hat er extra angesprochen, weil er eben einfach sagt, wann geschieht denn das noch, sagt er eben. Ne? Nicht betet ein aufgeklärter Intellektueller, der sich doch auch für einen Christen hält, wirklich für seinen Bruder. Hat er einfach so dann gefragt, da, ne? In einem dieser Texte, wo taucht das auf? Und in einer solchen Nächstenliebe trifft dann ja auch wirklich Geheimnis auf Geheimnis natürlich, wobei dann in beiden das Geheimnis schlechthin, nämlich Gott anwesend ist, so schreibt er dann. Nicht? Das begegnet Geheimnis und Geheimnis, weil jeder Mensch ein Geheimnis ist für sich und für die anderen. Und dann ist nochmal Gott darin auch gegenwärtig. Und das klingt, das weiß auch Rainer, das klingt sublim und elitär. Das ist wahr, dass das so klingt, aber, sagt er, die christliche Anthropologie müsse den Mut haben, das von allen zu sagen. Das müsste an sich angesprochen werden. Auch bei dem normalen Durchschnitt der Menschen, bei denen, die sich mühsam durch ihr Leben fretten, deren Horizonte scheinbar entsetzlich eng sind, die nur getrieben scheinen durch die kümmerliche enge Daseinssorge. Das müsste also trotzdem sein, sagt er. Einmal muss das nämlich nicht reflexausdrücklich geschehen und zweitens, und dann kommt nochmal wieder jetzt Rainers Erfahrungsexempel, sie erinnert sich noch zurück, wie wir damit angefangen haben, dass sie sagt, die Erfahrung ist eigentlich, dass man keine Erfahrung macht oder so. Es ereignen sich eben vermutlich doch in jedem Menschenleben Augenblicke, in denen die nüchterne Alltagsliebe, die kaum von vernünftigem Egoismus unterschieden werden kann, plötzlich vor die Alternative gestellt wird, zu lieben ohne Lohn, zu vertrauen ohne Rückversicherung, zu wagen, wo einem scheinbar nur ein sinnloses Abenteuer zugemutet wird, das sich nie rentieren kann. Das gehört natürlich auch eben, sowas passiert in Familien, Ehen oder so, klar, das gehört irgendwie alles mal dazu und in den Orden natürlich auch, in den Klöstern, wo das geschieht. Wie entscheidet sich dann eine derart herausgeforderte Freiheit? Lässt sie sich ein, dann geschieht es, dass der Mensch dem Gottgeheimnis begegnet und in diesem mystischen Geschehen auch inskünftig der Gerechte aus dem Glauben lebt. Das ist natürlich ein Paulus-Zitat aus dem Römerbrief, aus dem ersten Kapitel. Der Gerechte lebt aus dem Glauben, das zitiert er da. Christlicher Glaube hat die Überzeugung, dass mit Gottes Gnade, ich zitiere, in der Demut eines gewöhnlichen Alltags jener letzte Verzicht und jene letzte Übergabe an Gott geschehen kann, die uns an der letzten Tat Jesu am Kreuz teilnehmen lässt. Brüderlichkeit, die von der Liebe zu Gott getragen und in dieser sich erfüllt. Sagt ihr noch Brüderlichkeit, müsste man sagen Geschwisterlichkeit oder so, ne? Dass sie da mit dazu kommen. Also Zukunft des Glaubens. Rahner lässt dann den Ignatius fragen, ob es einmal Menschen geben werde, die kein Ohr mehr für Gott haben, die sich immer und mit wirklichem Erfolg verbieten, das Geheimnis schlechthin nahe sein zu lassen, das da als eines und umfassendes, also unseren Grund ist. Und dann lässt er den Ignatius sagen, das könne ihn eigentlich nicht erschüttern, dann sei eben die Geschichte der Menschheit zu Ende. Wie die zu Ende geht, ist ja die Frage, nicht? Das hat Rahner mal so formuliert, er hat gesagt, es kann ja sein, man muss auch das Absurde denken, dass sich der Mensch irgendwann zurückzüchtet auf einen Australopithecus ohne den Schmerz der Transzendenz. So hat es mal geheißen in einem Aufsatz in den 60er Jahren. Dass das der Mensch fertig bringt, dass so etwas möglich wäre dann. Also die Geschichte ist dann einfach zu Ende, sagt er, aber solange es Menschen gibt, die diesen Namen verdienen, wird von Gott die Rede sein und darum geht es dann auch, sagt er. Das ist der Punkt. Auf die Frage, was verabscheuen Sie am meisten, hat er gesagt, Gottlosigkeit in einem Interview. Ergänzt aber gleich, aber damit ziele ich nicht auf einen Atheisten, der meint, Atheist sein zu müssen und seiner Überzeugung redlich und treu Ausdruck gibt. Das gehört schon mit dazu, dass er das sagen will. Aber das gehört schon hinein, dass er eben wiederholt in den letzten Interviews gesagt hat, es gibt zu wenig, ich lese nochmal einen Text vor, es gibt zu wenig Menschen, die daran denken, dass im letzten Verstand nicht Gott für sie, sondern sie für Gott da sind. Ich möchte ein Theologe sein, der sagt, dass Gott das Wichtigste ist, dass wir dazu da sind, ihn zu lieben, ihn anzubeten, für ihn da zu sein. Also die Leute vermisst er zu sehr in der Kirche, die sagen, es geht in erster Linie um Gott. Und dann hat er ja eben, das nannte er selber eine Kapuzinerpredigt, da war eben ein Kongress über die Zukunft der Kultur in Linz, glaube ich, war das. Und dann hat er da geredet über die unverbrauchbare Transzendenz Gottes und unsere Sorge für die Zukunft. Mit unverbrauchbarer Transzendenz Gottes, hat er gesagt, Gott eignet sich nicht zum Zukunftsflickmittel oder so. Nicht? Dass man also ihn da bitten muss, dass er uns da in eine heile oder Zukunft da so reindenkt, das ist überhaupt nicht der Punkt. Und das meint er mit unverbrauchbarer Transzendenz. Die ist da einfach nicht einzuholen und einzubauen in unsere Zukunftspläne oder so etwas. Sondern nicht er ist da für uns da und erst recht nicht für unsere irdische Zukunft hier, sondern wir sind für ihn da, um das also entsprechend zu sagen, zu verkünden, zu verwirklichen, dass das da geschieht. Und das hat er tatsächlich immer wieder also so betont, dass das zu kurz kommt und dass das fehlt und dass er da eigentlich dafür immer wieder rufen müsste, um das zu tun. Er sagt, es wird immer eine Mystik und Mystagogie der unsagbaren Nähe dieses Gottes geben, der das andere von sich geschaffen hat, um sich selber ihm in Liebe und als ewiges Leben zu schenken. Die Menschen werden immer angeleitet werden können, die endlichen Götzenbilder, die an ihren Wegen stehen, zu stürzen oder gelassen an ihnen vorbeizugehen, gelassen zu werden. Und so in dieser nur scheinbar leeren Freiheit zu erfahren, was Gott ist. So sagt er, also eben scheinbar leer, weil da ja eben, das ist ja nur das unsagbare Geheimnis, wie er dann immer sagt. Ne? Und immer wieder werden Menschen, sagt er dann auch weiter, das sagen im Blick auf Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Sie werden sich in diesem Glauben zur Kirche zusammentun. Sie bilden, sie tragen und sie aushalten. Formen und Sendungen mögen bleiben, sich wandeln oder untergehen. So oder so bleibt Gott immer der Größere. Deus Semper Major ist der Name eines dreibändigen Werkes von Erich Pschyvara, von diesem berühmten Jesuiten des, zwischen den beiden Kriegen, der eben auch ein großer Lehrer für Rana und Balthasar gewesen ist. Und der hat einen dreibändigen Kommentar zu dem Exerzitienbuch geschrieben, in seiner steilen Sprache, die er so hat. Und die, das heißt Deus Semper Major, diese drei Bände, wo dann so die hegelische Dialektik kommt da drin vor und alles Mögliche, wo das so einbaut. Doch hätten wir überhaupt derart nach der Zukunft zu fragen, was uns zukommt, und je auf uns zukommt, ist das uns gewährt und aufgetragene heute. Das finde ich ja auch immer. Das habe ich immer gesagt, dass ich ein Philosoph bin. Ich denke nicht voraus, sondern ich denke nach. Soll man sonst machen. Und deswegen weiß ich nicht, was da kommt. Wir haben heute unsere Pflicht zu tun, dass das ansteht. Und deswegen gibt es ja von ihm so eine kleine Schrift, von 65 übrigens schon, eine Meditation mit dem Titel Im Heute Glauben. Wo auch sagt, also Zukunft... Das ist ja das, was der Oberteufel dem Unterteufel beibringt, da bei Louis. Erreiche es, dass die Leute sich in ihrem Handeln von dem leiden lassen, was sie meinen, was die Zukunft brächte. Denn damit haben sie eben keine vernünftige Leitung, denn wer weiß, was die Zukunft bringt. Nicht? Und dann haben wir schon mal halb gewonnen. Nicht? Das ist immer so mit der Zukunft haben dann die Leute. Bei Heidegger ganz massiv. Nicht? Die Zukunft ist also das Entscheidende. Die Zukünftigkeit ist der Vorrang, der da erstmal gegeben ist. Nein, es geht um die Heutigkeit des Glaubens. Es geht um die Brüderlichkeit des Glaubens, es geht um die Bedrohtheit des Glaubens und es geht, sagt er, um die radikale Einfachheit des Glaubens. Das ist ja tatsächlich ein Punkt, dass so in dieser Scholastik, weil dann alles so theoretisch ausgelegt wurde, immer in alle möglichen Ziffern nach dem Komma immer noch gegangen ist und das alles sich überlegt hat, wie könnte man das wohl denken oder haben, sagt, das wird alles einfacher. Da hat man gar keine Zeit, sich für sowas den Kopf zu zerbrechen. Und es kommt darauf an, vertraue ich grundsätzlich, riskiere ich mein Leben für das, was zu tun ist oder nicht. Dass das hingehört. Darum hat er das oft wiederholt. Und der Schluss dieses Textes, dieser Meditation da über im Heute-Glauben, den hat Raffelt dann an den Schluss der letzten Gebetesammlung auch gestellt. Und ich stelle das jetzt auch einfach so an den Schluss meiner Rana-Vermittlung da. Meine Brüder und Schwestern, muss man einschieben, damals also nur meine Brüder, weil das war auch so eine Sache für eben die Priester, die er da hatte, schließen wir leise, damit wir nicht Gottes stilles und doch so mächtiges Gnadenwort in uns durch das anmaßend laute und schwache Menschenwort übertönen. Sagen wir, Herr, hilf meinem Unglauben. Gib mir die Gnade des Glaubens an Jesus Christus, unseren Herrn, sein Evangelium und seine rettende Gnade. Also das ist das, was er da einfach nur hinstellt, dass das gegeben ist. Und diese Schlichtheit zugleich, die gehört eben auch zu ihm. Das müsste man einfach so nochmal mit wissen auch, wie stark das nochmal eine Rolle für ihn gespielt hat, was auch gerade dann die Leute, die ihn dann auch beim Sterben begleitet haben, gesagt haben, wirklich einfach so ein kindliches Vertrauen gewissermaßen nochmal drin. War wirklich halt ein altmodischer Jesuit. Oder so, zwar wild daher gedacht, wie man, und die Bretter am stärksten immer nochmal angebohrt, wo es ging und durchkommend, aber eigentlich auch so ein selbstverständlichen Vertrauen dann heraus, das so war. Wir haben noch eine Stunde. Also jetzt haben wir erstmal noch mal eine Viertelstunde ja noch. Dann würde ich nämlich noch eingehen wollen, und da könnte man auch durchaus schon hier anfangen damit, mit seinen Schlussworten beim 80. Geburtstag. Das ist ja am Vorabend seines Geburtstags in Freiburg gefeiert worden. Und da ist also dann, das hatte ich glaube ich schon an, das haben... Nein, hatte ich Ihnen noch nicht gezeigt. Die haben das dann auch rausgebracht als Bändchen in Freiburg. Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen. Karl Rahner zum 80. Geburtstag. Und das war also eine große Feier dann in Freiburg, in der Akademie dort. Nein, nicht in der Akademie, die wäre zu klein gewesen. Wir waren im großen Auditorium in der Uni, waren sie. Das beginnt mit einem Vortrag eines Laientheologen, nämlich Rudolf Pesch, der Exeget war. Der hat angefangen und der hatte gerade damals seinen Lehrstuhl niedergelegt, weil er ganz mit der integrierten Gemeinde, die er hier in München also groß geworden ist und aufgebaut worden ist und auch durch Ratzinger gestützt worden ist, der hat er sich dann ganz verschrieben, hat gesagt, ich höre also auf an der Uni, sondern ich gehe dort in den Dienst dieser integrierten Gemeinde. Und der hat geredet gegen eine doppelte Wahrheit. Er hat also darauf abgestellt, dass man das Problem hat, die Exegeten kommen auf das eine und die Dogmatik sagt was anderes, zum Beispiel, wie ist es mit der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens, wie ist es mit den berühmten Brüdern und Schwestern Jesu, und hat dann so den Vorschlag gemacht, ob man nicht irgendwie beides so offen unterbringen könne und dass es dafür auch Ansätze bei Rahner gibt. In dieser Weise. Bei Rahner ist das vor allen Dingen, das gehörte zu den Schmerzen Rahners, dass er an sich ja ein großes Marienbuch schreiben wollte. Und das lag auch in Entwürfen schon da, und zwar war der Ausgangspunkt, dass er das zur Dogmatisierung von der Aufnahme Mariens in den Himmel wollte das eigentlich schreiben, und es war auch stückeweise da und hat Sachen, aber das gab dann mal wieder Schwierigkeiten mit Rom. Als ich bei ihm dann anfing, als Assistent, war das auch meine erste Arbeit. Ich sollte doch mal wieder Literatur der letzten 5 Jahre dann noch mal durchmustern, was da noch alles gelesen werden muss zu dieser Mariengeschichte. Aber es ist eben nie zu der Veröffentlichung gekommen. Er hat einzelne Aufsätze geschrieben, zum Beispiel auch einen Aufsatz zu der Virginitas in Partu, wo ja schon von Anfang an diese Legenden da sind oder Schilderungen, dass sie eben wirklich biologisch überhaupt nicht verletzt worden ist, sondern dass es eine Geburt war, wie eben das Licht durch die Glasscheiben geht. So war immer das Bild. Oder das andere Bild, wie Jesus aus dem geschlossenen Grab auferstanden ist. Da wird ja der Stein nicht weggewälzt, wie er aufsteht, sondern der Stein wird am Morgen weggewälzt und vorher ist er schon auferstanden, ohne Wegwälzung des Steins. Also dieser Gedanke, dass er hier schon jenseits dessen in diese neue Existenz gegangen ist. Und so haben dann die Leute gesagt, Maria war nicht nur vor der Geburt und nach der Geburt, sondern auch in der Geburt jungfräulich. Andere sagen wieder, was muss ich hier jetzt so in die konkrete Biologie reingehen, wie soll das gehen, wenn eben die Schmerzen zum Leben dazugehören. Und da hat Rahner schon so probiert und hat gesagt, das kann doch auch einfach heißen, die ganze Gottgehörigkeit, die dort liegt, und ich kann ja Schmerzen unterschiedlich empfinden als etwas, die mich jetzt da mindern oder mich krank machen oder weniger Mensch sein lassen. Und welche, in denen eben gilt, ich leide, weil ich liebe oder so, dass das einfach nochmal dem anderen das Leben schenken gibt oder so etwas ist. Und hat deswegen da schon so überlegt, kann ich nicht hier die Jungfräulichkeit eher theologisch verstehen und nicht im Sinn jetzt der wirklichen Biologie. Und er versucht, das jetzt anzuwenden auf das Leben Mariens überhaupt im Ganzen. Das ist natürlich so stehen geblieben dann da. Nur um zu sagen, was da so drin ist. Dann hat als nächstes ein Naturwissenschaftler geredet, der war damals Rektor hier der TU, und hat geredet über das Verständnis der heutigen Naturwissenschaften in seinen Konsequenzen für den Umbau mit der Welt und was Rahner dazu den Naturwissenschaften beigetragen hat, in der Paulusgesellschaft oder so, wo er in der Arbeit war mit Naturwissenschaftlern zusammen. Da habe ich bei der Gelegenheit auch mal kennengelernt den Gänse-Lorenz, weil der auch da geredet hat oder so und da so vermittelt hat und trat so für die Evolution ein, weil er sagte, also der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir, der gestirnte Himmel über mir ist durch die Evolution, warum soll nicht auch das moralische Gesetz in mir durch die Evolution kommen? Hat also dann der Gänse-Lorenz da uns erklärt, nicht? Also das kann man jetzt wieder nehmen oder meinen, wie man will, nicht? Ich will nur sagen, da war er ziemlich engagiert in solchen Dingen auch. Das war also dann. Dann hat sein Schüler und Freund, der Herbert Vorgrimmler, über Rahners Spiritualität und Mystik geredet. also bei dem haben Sie gesagt, was er da eben beigetragen hat über diese Erfahrung, das deckt sich mehr oder weniger auch mit dem, was wir hier miteinander beredet haben, in den Stunden, also der Sache nach. Was mich beim Vorgang immer nur geärgert hat, ist, dass der in einer wirklich unanständigen Weise so persönliche und private Sachen für seine Privatkriege mit seinem Bischof dann benutzt hat. Also wenn Paderana persönlichen Brief schreibt über die römischen Bonzen oder so, einen persönlichen Brief an den Vorgang, dann gehört sich das nicht, dass man das hinterher veröffentlicht. Das ist ein privater, persönlicher Brief und daran meint damit auch nicht den Papst, sondern irgendwelche Typen, die da, die Franziskus ist recht nicht ausstehen kann, nicht? Das muss man gar nicht ausmalen, aber das bringt man doch nicht also dann aus privaten Briefen daraus. Ich finde das völlig ungehörig. Das hat er auch gewusst. Ich habe mich damals zuerst auch geweigert, überhaupt bei ihm an der Festschrift für Rana mitzuarbeiten. Er hat gesagt, jetzt machen Sie es doch, ich tue Ihnen ja nichts oder so. Sag ich, ja, mir nicht, aber mir gefällt das Ganze nicht. Aber ich sage, gut, von Paderana, also gut, schreibe ich einen Artikel. Nicht? Aber das, der hat also dann geredet eben über diese Mystik. Ranas dort und da auch nicht unanständig. Also wirklich, das ist ein gutes Text, ein guter Text. Dann ein wichtiger Mann, da werde ich darauf zu sprechen kommen, auf Gottes Erfahrung über die Offenbarung der Verborgenheit Gottes, Eberhard Jüngel. Jüngel ist ja mit dem, der hier einen Lehrstuhl hat, also wo hier ein Gedenklehrer steht, Pannenberg. Pannenberg und Jüngel sind die beiden großen deutschen evangelischen Theologen in Deutschland. Also dieser Generation, wobei Pannenberg eben sehr stark katholisierend war in der Angleichung, hat ja auch bei uns in der Zeitschrift Theologie und Philosophie ein oder zwei Aufsätze geschrieben und von dort her von manchen etwas schief angeguckt wurde. Und Jüngel ist ein ganz entschieden, also reformiert und sehr bestimmt von dort her, sehr bestimmt von Karl Barth her. Und war ja auch der, als dann diese Vereinigung kam, über dass wir uns geeinigt haben hinsichtlich der Rechtfertigungslehre, dass es ja keine Probleme mehr gibt, wo er dann hinterher eben da über 100 evangelische Professoren zusammengetrommelt hat und die haben eine Schrift gemacht, haben gesagt, nein, nein, das ist überhaupt keine Lösung, das geht nicht. Das war übrigens nicht bloß er, sondern bei uns war es der Pater Löser auch, der immer auf diesen ökumenischen Tagungen da war und sagte zu seinem Kummer, muss er sagen, das hilft nichts, wenn wir uns auf der Ebene der Rechtfertigung da oben einigen. Und einen Schritt drunter, wo es jetzt konkret wird, sind wir dann wieder kontradiktorisch wieder so. Da muss man vorher gar nicht so groß rumtönen, dass wir uns jetzt beim Wort Rechtfertigung geeinigt haben. Das war völlig klar, dass die Katholiken eigentlich auch sagen, alles ist Gnade, auch die Werke sind Gnade. Kann man in der Liturgie lesen. In den Verdiensten deiner Heiligen, heißt es in der Präfation, krönst du deine Gnade. So heißt es da in der Präfation. Das ist so gut lutherisch wie was anderes auch. Während die immer meinten, nein, bei den Katholen ist es so, einerseits die Gnade und dann sind sie da kräftig am Werken. Nicht? Natürlich müssen sie werken, weil ein Glaube, der nichts tut, ist ein toter Glaube. Das sagt der Luther auch. Nicht? Aber es ist völlig klar, da konnte man sich also einigen. Rechtfertigung, natürlich Rechtfertigung durch Gott, wie sollen wir uns rechtfertigen? Aber was bringt das jetzt wirklich ein im weiteren Gespräch? Und da war also bei uns der Pater Löser, der sagt voller Kummer, nee, kann er nicht teilen. Und eben Jüngel war das, der da das auch vertritt und den haben sie hier eingeladen und der hat auch in aller Nettigkeit, aber doch ziemlich deutlich was gesagt zu der Verborgenheit Gottes bei Rana und setzt sich davon ab. Wenn man so von dem dunklen Geheimnis redet, während Jüngel sehr klar sagt, nein, die Unbegreiflichkeit Gottes ist nicht sein Dunkel, sondern sein Licht. Das blendet uns, so wie die Sonne. Man kann nicht in die Sonne gucken, aber nur im Licht der Sonne sieht man das Licht und alles andere. Nicht, wenn man in die Sonne guckt, aber wenn man unter der Sonne auf das guckt, was die Sonne anstrahlt. Nicht, da muss man hingucken, dann geht's. Und hat das sehr schön und deutlich herausgearbeitet. Das ist nämlich auch ein Stück weit ein bisschen eine Anfrage auch von mir an Rana. Verliert er sich nicht zu sehr in diesem wirklich finsteren, dunklen Geheimnis immer so in der Betonung, weil er eben auch die Trinität da nicht im selben Maß lebendig sieht. So, und dann hat noch der Lehmann hat noch was gesagt über die Kirchlichkeit. Aber vorher hat Rana geredet, Erfahrungen eines katholischen Theologen. Und hat dann nochmal geredet, was heißt das? Theologie treiben, von Gott reden. und sagt dann, er will keine persönlichen, privaten Dinge da vortragen, er wird keine Autobiografie schreiben, die wird es nie geben oder so, sagt er, sondern ich will ein paar so grundsätzliche Punkte aufnehmen, die ihm wichtig sind. Und da ist es, der erste Punkt ist es, dass er sagt, ich kann von Gott nur analog reden und dass man das dauernd vergisst, sagt er, die Theologen, sagt er selber auch, vergisst es immer so und redet einfach so mit Sätzen daher, anstatt zu wissen, was Analogie ist, darüber müssen wir dann reden, da in 14 Tagen. Und das ist eigentlich der Punkt. Und zweitens sagt er, dass eben in erster Linie überhaupt von Gott geredet werden muss und nicht von anderen Dingen, dass das ganz entscheidend ist, dass das hineinkommt im Sinn, wie wir es jetzt auch gehört haben, dass man eigentlich immerfort von Gott reden muss. An der dritten Stelle spricht er dann davon, dass es keine Ordenstheologie in diesem Sinn mehr gibt. Die Physiognomie eben einer Dominikanertheologie und einer Jesuitentheologie, die eben anders aussah, und eine benediktinische Theologie. Sondern sagt er, dass das jetzt irgendwie aufgehört hat. Und dann viertens nochmal die Inkongruenz mit den anderen Wissenschaften. Das hat ihn immer umgetrieben. Ich weiß, wie oft hat er gesagt, man wird jeden Tag dümmer. Na klar, weil jeden Tag ist ja unser Allgemeinwissen gewachsen durch Forschung, ohne dass wir das einholen können. Der letzte große Universalwissen war wahrscheinlich wirklich Leibniz. Da ging das noch halbwegs. Während jetzt, wer will denn das alles im Kopf haben? Das Wissen wird also dauernd mehr, sodass er sagt, ich muss eine neue Form von Naivität, von zweiter Naivität finden. Wie kann ich das machen, dass ich ohne auch die letzten Schreis in der Naturwissenschaft und in der Anthropologie und sonst wie, also mir da reingezogen habe und verdaut und begriffen oder so ähnlich, wie kann ich eigentlich dann für meinen Glauben eintreten? Das geht schon mit der Philosophie los. Früher gab es eben die eine christlich-katholische Philosophie da, die Leute überall lernten auf Latein, die war auf der ganzen Welt gleich. Nicht, als ob die alle dasselbe glaubten, da gab es schon scharfe Unterschiede. Die haben wir ja auch gelernt, aber wo das eben wirklich noch drin saß, während jetzt, man merkt das ja auch jetzt bei dem Lehrkörper dann hier im Haus zum Beispiel oder auch bei uns in St. Georgen, der eine hat bei dem studiert, der andere hat bei dem studiert, der eine hat es also nur mit dem Wittgenstein und der nächste nur mit dem Hegel oder so darum. Jeder hat so irgend so ein Nasenloch innerhalb des Ganzen, nicht? Und baut dann von dort her was auf, und wie soll dann jetzt eine vernünftige gemeinsame Theologie aussehen? Nicht? Wenn es diese gemeinsame Basis, Rana hat nur gesagt, eine Theologie ist so gut wie die Philosophie, die man studiert hat.
Das nächste Mal, Rana sagt, ich kann von Gott nur analog reden.
Ja.
Aber Gott redet ja auch.
Ja.
Und Gott kommt zu den Menschen nur durch die Menschen.
Ja.
Die Frage ist also, wie redet Gott?
Ja, der redet eben auch menschlich. Das ist eben das Problem. Wenn Gott redet, wird es eben analog, wenn er menschlich redet. Deswegen sagen auch die großen geistigen Lehrer, sagen, die Sprache Gottes ist das Schweigen. Und sagen noch eine ganze Reihe von diesen geistlichen großen, also Lehrern, sagen, die Sprache der Engel ist das Schweigen. Gott schweigt und die Engel schweigen, sagen die, also dann sagen sie wieder, nein, sie sprechen eben eine ganz andere Sprache. Aber wenn Gott spricht, muss er in menschlicher Sprache sprechen. Und das heißt,
gesprochenes Wort ist Jesus. Also dann ja, reden was anderes.
Nein, ich bleibe bei, Jesus selber ist, der ist, das ist was anderes. Aber wenn Jesus redet zum Beispiel, dann redet er zum Beispiel vom Vater. Und dann ärgern sich schon Leute, dass die Mutter nicht vorkommt. Zum Beispiel. Ne? Also beim Reden ist es unweigerlich, die Bibel ist Gottes Wort in menschlicher Sprache. Und was ich neulich beim Kollegen las, was ja völlig richtig ist, wenn da sich da der Paulus hinsetzt und schreibt einen kleinen Brief an seinen Freund Philemon, dann ist das noch nicht ein Brief, den Gott geschrieben hat. Und da ist es dann verkürzt, die Literatur, wenn es Liturgie, wenn dann Leute den Brief vorlesen und sagen hinterher, Wort des lebendigen Gottes. Was soll das heißen? Wir sind Wort Gottes, aber nicht unsere Worte. Nicht? Also das müsste man alles nochmal sehen. Wir, jeder von uns ist ein Wort Gottes. Christus ist das Wort Gottes. Und wir sind jeder ein Wort Gottes. Aber unsere Worte sind nicht einfach Wort Gottes. Natürlich kann man das so sagen, weil ja, Gott alles also in uns macht. Der spricht eben, aber er spricht eben in mir menschliche Worte, und die sind analog. Und nicht bloß bei mir, sondern beim Pateraner genauso.
Das ist die Frage, was Sie mit Wort bezeichnen.
Ja, ja. Also mit Worten meine ich...
Reden ist nur das, was aus dem Mund kommt.
Das meine ich. Ich meine das, Wort. Und das darf ich ja auch nicht weglassen. Es gibt nämlich jetzt diese Tendenz, entweder gibt es Leute, die Wörter buchstäblich nehmen. Nicht wörtlich, sondern buchstäblich. Und kleben da am Wort, ne? Dass es unbedingt so bleiben muss, was schon in meiner menschlichen Sprache nicht geht. Dass das zum Beispiel so jemand macht wie der Till Eulenspiegel, da sieht man schon ja diese Unanständigkeit von dem, dass er die Leute buchstäblich festnagelt. Ich muss doch einen Unterschied machen, wenn jemand redet, zum Beispiel ich hoffe, dass ich vertraue auf meine Hörer, dass die nicht einfach das bei dem kleben bleiben, was ich sage, sondern verstehen, was ich meine. Wie kann ich das nochmal deutlich machen? Ich kann nur sagen, was ich meine, indem ich sage, was ich sage. Aber wenn Sie sich jetzt bornieren würden, bloß auf das, was ich sage, und sich nicht auch die Mühe geben, sich zu fragen, wie meint er das, wo gehört das hin oder so, wäre ich missverstanden. Ne? Und das gilt auf allen Stufen.
Deshalb bezeichne ich immer mit Wort schon auch das, was Sie gesprochen haben, aber auch Sie als ganze Person.
So ist es. Ne? Also, ja, ja. Ne? Also einmal ist jeder Mensch von uns...
spricht auch Gott und wir können den Gott sehr wohl wahrnehmen.
Ja, ja, wir nehmen ihn wahr, aber eben nur nach unseren Möglichkeiten. Denn wie nehmen wir denn den anderen Menschen wahr?
Wir können den anderen Menschen aufnehmen.
Ja, ja, aber wie nehmen wir die Menschen wahr? Also gut, die Menschen, die uns nahe sind, die können sich ja wehren und beschweren, nicht? Und da ist es gut. Ja, aber auch mit denen reicht es eben nicht ganz.
Nein,
nicht. Wie?
Da kriegst du einen Abendkauf, für dich steht es nicht. Es ist derselbe Geist in ihnen.
Ja, ja, natürlich, aber der Geist hebt nicht unser Unverständnis auf. Keiner von uns versteht sich selber ganz, so viel Geist wir in uns haben, und erst recht auch den anderen nicht. Keiner versteht den anderen ganz, sondern vieles wird einfach hingenommen und wir hoffen, dass wir es später in der Ewigkeit noch mal ein Stück mehr verstehen. Aber auch dort muss es nicht gehen. Warum soll ich nicht sagen, ich verstehe die Unbegreiflichkeit des anderen? Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, den anderen begreifen zu können. Mich oder meine Frau geht nicht, sondern ich kann aber verstehen, dass sie unbegreiflich ist. Und das wird sich nach meiner Vorstellung, wir werden es ja sehen, wer recht hat, wird sich das im Himmel nicht groß ändern.
Die Frage ist nicht, ob wir zwei das können, sondern ob es Menschen gibt, die Gnadengaben haben.
Ja. Ja, ja, die Frage ist, wie weit das geht, aber sie bleiben Menschen. Und ich glaube nicht, dass das eine erwünschbare oder erwartbare Gabe ist, den anderen zu begreifen. Denn dann erübrigt sich es nämlich, ihm zu vertrauen.
Oh, ja. Im mystischen Erlebnis kommt ja die neue Sphäre rein.
Ja.
Und da gibt es eigentlich nur noch Stammeln oder irgendeinen Unsinn.
So ist es, so ist es. Das sagen die ja selber nochmal, die Mystiker, nicht? Dass sich das nicht ausdrücken lässt. Aber die Zeit ist rum. Vielen Dank. Und bis in 14 Tagen.